Jesus war ständig umgeben von Zolleinnehmern und anderen Leuten, die als Sünder galten. Sie wollten ihn alle hören. Die Pharisäer und die Schriftgelehrten waren darüber empört. Dieser Mensch gibt sich mit Sündern ab und isst sogar mit ihnen, sagten sie. Da erzählte ihnen Jesus folgendes Beispiel. Ein Mann hatte zwei Söhne. Der Jüngere sagte zu ihm: Vater, gib mir den Anteil am Erbe, der mir zusteht. Da teilte der Vater das Vermögen unter den beiden auf. Wenige Tage später hatte der jüngere Sohn seinen ganzen Anteil verkauft und zog mit dem Erlös in ein fernes Land. Dort lebte er in Saus und Braus und brachte sein Vermögen durch. Als er alles aufgebraucht hatte, wurde jenes Land von einer großen Hungersnot heimgesucht. Da geriet auch er in Schwierigkeiten. In seiner Not wandte er sich an einen Bürger des Landes und dieser schickte ihn zum Schweinehüten auf seine Felder. Er wäre froh gewesen, wenn er seinen Hunger mit den Schoten, die die Schweine fraßen, hätte stillen dürfen, doch selbst davon wollte ihm keiner etwas geben. Jetzt kam er zur Besinnung. Er sagte sich: Wie viele Tagelöhne hat mein Vater? Und alle haben mehr als genug zu essen. Und ich dagegen komme hier vor Hunger um. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen: Vater, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Mach mich zu einem deiner Tagelöhner. So machte er sich auf den Weg zu seinem Vater. Dieser sah ihn schon von weitem kommen. Voller Mitleid lief er ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Vater, sagte der Sohn zu ihm, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Doch der Vater befahl seinen Dienern: Schnell, holt das beste Gewand und zieht es ihm an. Steckt ihm einen Ring an den Finger und bringt ihm ein paar Sandalen. Holt das Mastkalb und schlachtet es. Wir wollen ein Fest feiern und fröhlich sein. Denn dieser hier, mein Sohn, war tot und nun lebt er wieder. Er war verloren und nun ist er wiedergefunden. Und sie begannen zu feiern. Der ältere Sohn war auf dem Feld gewesen. Als er jetzt zurückkam, hörte er schon von weitem den Lärm von Musik und Tanz. Er rief einen Knecht und erkundigte sich, was das zu bedeuten habe. Dein Bruder ist zurückgekommen, lautete die Antwort, und dein Vater hat das Mastkalb schlachten lassen, weil er ihn wohlbehalten wieder hat. Der ältere Sohn wurde zornig und wollte nicht ins Haus hineingehen. Da kam sein Vater hinaus und redete ihm gut zu. Aber er hielt seinem Vater vor: So viele Jahre diene ich dir jetzt schon und habe mich nie deinen Anordnungen widersetzt. Und doch hast du mir nie auch nur einen Ziegenbock gegeben, sodass ich mit meinen Freunden hätte feiern können. Und nun kommt dieser Mensch da zurück, dein Sohn, der dein Vermögen mit Huren durchgebracht hat, und du lässt ein Mastkalb für ihn schlachten. Kind, sagte der Vater zu ihm, du bist immer bei mir und alles, was mir gehört, gehört auch dir. Aber jetzt mussten wir doch feiern und uns freuen, denn dieser hier, dein Bruder, war tot und nun lebt er wieder. Er war verloren und nun ist er wiedergefunden.
Wer von euch hat diese Geschichte schon einmal gehört? Handzeichen. Ganz schön viele, wahrscheinlich die meisten. Und vielleicht sitzt du jetzt hier und denkst, diesen Text kenne ich schon. Viel Neues wird wohl heute Morgen für mich nicht mehr dabei sein. Es kann gut sein, dass ich dir heute Morgen nichts Neues oder nicht viel Neues zu diesem Bibelwort erzähle. Aber kommt es darauf an? Vor einigen Jahren war ich bei einer Konferenz, auf der ein Leiter aus Brasilien von seinem Umgang mit der Bibel erzählte. Er sagte: Früher ging es mir beim Bibellesen primär darum, etwas Neues zu entdecken. Das hat sich geändert. Ich lese sie jetzt mit der Bitte: Herr, gib mir heute mein täglich Brot. Gib mir etwas, worauf ich mit meinem Leben feststehen kann. Das ist mir nachgegangen, das, was dieser Leiter aus Brasilien erzählt hat. Gib mir heute mein täglich Brot. Darauf kommt es letztlich an, dass Gott uns heute begegnet, mit seinem Wort in unser Leben so hineinspricht, dass unser Leben heute auf eine tragfähige Grundlage gestellt wird. Und vielleicht durch Wahrheiten, die wir schon lange, lange kennen, die uns aber heute neu in die Begegnung mit Jesus führen. Mit dieser Erwartung wünsche ich euch, heute Morgen auf dieses Wort Gottes zu hören. Und bevor ich jetzt mehr zu diesem Text sage, habt ihr wieder etwas Zeit, euch mit dem Text zu beschäftigen. Ich schlage euch vor, dass ihr euch entweder mit der Geschichte des jüngeren Sohnes oder die des älteren Sohnes etwas näher beschäftigt und euch überlegt, wenn ihr dazu einen Film drehen würdet, was wären die wichtigsten Szenen? Und dass ihr dann für jede Szene eine Überschrift aufschreibt und wenn ihr ein wenig kreativ seid, vielleicht auch ein Symbol oder ein Bild malt. Und ich mache euch Mut, das jetzt nicht nur in Gedanken irgendwo zu tun, die Gedanken schweifen dann ja sonst wo ab, sondern euch wirklich einen Zettel zu nehmen und aufzuschreiben, Szene 1, eine Überschrift und vielleicht ein Symbol oder Bild dazu zu malen. Szene 2, Überschrift. Und wie gesagt, entweder für den jüngeren oder für den älteren Sohn. Wir nehmen uns dafür jetzt knapp 10 Minuten Zeit. Ja, auch wenn ihr noch nicht ganz fertig seid, hoffe ich, dass euch das jetzt geholfen hat, etwas tiefer in diesen Text einzusteigen. Wer will, kann ja nachher für sich selber noch zu Ende zeichnen und malen. Jetzt wollen wir zusammen weitermachen. Lukas 15, eingeladen in die Freude Gottes. Wir freuen uns alle, wenn wir etwas Wertvolles wiederfinden. Ich kann mich noch erinnern, wie ich einmal als Schülerin nach Hause kam von der Schule und die Stimmung bedrückt war. Meine Mutter hatte ihren Ehering verloren. Und sie hatte schon ganz viel gesucht, ihn aber nicht gefunden. Und so begannen wir dann das Mittagessen. Und plötzlich tauchte der Ring auf. Der war beim Kneten in den Hackbraten geraten. Einmal gebacken worden, das hatte zum Glück gut überlebt. Und sofort schlug die Stimmung in Freude um. Wenn die Freude über das Wiederfinden eines Gegenstandes so groß ist, wie viel größer ist die Freude, wenn ein Mensch wiedergefunden wird? Darum geht es heute Morgen. Es geht um Gottes Freude des Findens. Um das, was sein Herz bewegt, das, was ihn zum Jubeln bringt. Und damit wird uns ein ganz tiefer Einblick in das Herzen von Gott geschenkt. In seine Sehnsucht nach seinen Menschen, in sein missionarisches Anliegen, in seine große Liebe hinein. Bei dieser Beispielgeschichte von dem Vater mit den 2 Söhnen geht es nicht um eine Familiengeschichte. Es geht nicht darum, wie ihr nach einer langen Reise empfangen werdet von euren Eltern. Je nach Familienkonstellation mag das ja sehr unterschiedlich sein und nicht immer nur erfreulich. Nein, darum geht es hier nicht. Der Vater in diesem Gleichnis steht für Gott. Und das macht der Kontext sehr deutlich. In den ersten 2 Versen von Lukas 15 lesen wir, dass Jesus ständig umgeben ist von Zolleinnehmern und anderen Leuten, die als Sünder galten. Die Zolleinnehmer arbeiteten für die römische Besatzungsmacht. Sie waren dafür bekannt, dass sie sich auf Kosten ihrer Landsleute bereicherten. Und Leute, die als Sünder galten, waren für ihren unmoralischen Lebensstil bekannt, zum Beispiel Prostituierte. Und ich finde das faszinierend, dass gerade diese Leute sich zu Jesus hingezogen fühlen, obwohl sie wissen, dass er ihren Lebensstil nicht gutheißt. Und Jesus, er hat keine Berührungsängste. Im Gegenteil, er hat sogar Tischgemeinschaft mit ihnen, isst mit ihnen. Das bedeutete in der damaligen Kultur sehr viel, viel mehr als heute. Es war das Angebot von Freundschaft und Vertrauen, ein Ausdruck von Respekt und Würde. Die religiösen Lehrer der damaligen Zeit können diese Tischgemeinschaft, die Jesus mit diesen Leuten hat, nur schwer mit ansehen. Sie sitzen nicht mit am Tisch. Die Pharisäer und Schriftgelehrten stehen abseits und sind empört. Dieser Mensch gibt sich mit Sündern ab und isst sogar mit ihnen, sagten sie. Bitte steckt die Pharisäer und Schriftgelehrten jetzt nicht gleich in eine negative Schublade. Wie viele von uns waren sie es, die den Glauben an Gott sehr ernst nahmen? Eines ihrer großen Anliegen war, dass Gott geehrt wird, dass sein Name geheiligt wird. Ein gutes Anliegen. Und auf dem Hintergrund ist ihre Empörung auch verständlicher. Wie kann Jesus als jüdischer Lehrer sich so verhalten? Solche Nähe zu Sündern ist unangemessen. Das schadet dem Ruf Gottes. Und Jesus erzählt als Antwort auf diesen Vorwurf drei Gleichnisse. Und diese Gleichnisse machen deutlich, dass sich im Verhalten von Jesus das Wesen von Gott widerspiegelt. In Jesus sehen wir, wie Gott ist. Ja, genau so ist Gott. Er gibt sich mit Sündern ab und isst sogar mit ihnen. Wir schauen uns das dritte von diesen Gleichnissen heute Morgen an und wenden uns jetzt erstmal den jüngeren Sohn zu, Verse 12 bis 24, unter der Überschrift: Die offenen Arme des Vaters auf dich wartet, ein Freudenfest. Ich habe diesen Teil vom Gleichnis in 6 Szenen unterteilt. Ich habe nichts dazu gemalt, bin nicht so kreativ, aber ich habe jeder Szene eine Überschrift gegeben. Erste Szene: Vater, gib mir. Vater, gib mir. Gib mir mein Erbe. Was für eine Bitte. Diesem Sohn ist nicht an der Beziehung zu dem Vater gelegen, sondern an dem, was er vom Vater bekommen kann. Ein tiefer Beziehungsbruch. Und darin spiegelt sich die Wurzel aller Sünde. Uns von Gott abzuwenden und woanders das Leben zu suchen. Angst zu haben, dass wir bei ihm etwas verpassen könnten, dass es woanders mehr Leben gibt. Misstrauen, Loslösung. Und der Vater gibt ihm seinen Anteil am Erbe. Er zwingt ihn nicht zu bleiben, er lässt ihn ziehen. Stellt euch mal vor, wie schmerzvoll das für ihn gewesen sein muss. Wie er dasteht und seinem Sohn nachschaut. So leidet Gott an jedem Einzelnen, der ihm den Rücken kehrt. Die zweite Szene: Das Leben fern vom Vater verbraucht sich. Vers 14: Als er alles aufgebraucht hatte, für eine Weile kommt ihm sein Leben vielleicht reich vor. Aber dieser Reichtum verbraucht sich sehr schnell. Davon bleibt nicht viel übrig fern vom Vater. Er hat seinen Hunger nach Leben nicht stillen können. Im Gegenteil, jetzt hat dieser jüngere Sohn erst recht Hunger. Er hat buchstäblich Hunger und erlebt, wie hart und lieblos andere Menschen sein können. Er sehnt sich danach, etwas von dem Schweinefutter zu fressen. Vers 16: Doch keiner wollte ihm etwas geben. Wie anders als sein Vater, der so großzügig gegeben hatte. Hunger, Sehnsucht, Leere, das kennen wir alle. Vielleicht nicht materiell, nicht wenn es buchstäblich um Brot geht, aber wenn es um Leben geht, um ein erfülltes Leben geht. Hunger nach Geborgenheit, nach Sicherheit, nach Anerkennung, nach Heimat, nach Freude, nach Zuversicht. Was machst du mit deinem Hunger nach Leben? Wohin gehst du damit? Hunger und Not in unserem Leben können uns zum Segen werden, indem sie uns den Weg zur Quelle weisen, den Weg zu Gott. Szene 3, die Erinnerung an den Vater. Der Sohn entscheidet sich, zum Vater zurückzugehen. Warum eigentlich? Aufgrund seiner Notlage? Sicherlich auch. Aber vor allem, weil er sich an die Großzügigkeit seines Vaters erinnert. Wir lesen in Vers 17, jetzt kam er zur Besinnung, er sagte sich, wie viele Tagelöhne hat mein Vater? Und alle haben mehr als genug zu essen. Er erinnert sich, dass beim Vater selbst die Tagelöhner alle mehr als genug zu essen haben. Mehr als genug. Das kennzeichnet das Leben beim Vater. Und so beginnt ein schwerer Weg. Dieser Sohn weiß, dass er versagt hat. Beschämt und mit leeren Händen kehrt er zurück. Vielleicht murmelt er beim Gehen immer wieder diese kleine Rede vor sich hin, die er sich zurechtgelegt hat. Vater, ich habe gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Mach mich zu einem deiner Tagelöhner. Er erwartet nicht, dass alles so wird wie vorher. Nein, er will darum bitten, als Tagelöhner aufgenommen zu werden. Er ist bereit, hart zu arbeiten für sein Brot. Hart zu arbeiten, um seine Fehler wieder gut zu machen. Und jetzt hört genau hin. Szene 4. Der entgegenkommende Vater. Der entgegenkommende Vater. Je näher dieser Sohn dem Dorf kommt, desto mehr Überwindung kostet jeder Schritt. Desto größer wird seine Angst vor Ablehnung. Wie wird der Vater reagieren? Und dann die Dorfgemeinschaft mit ihrem Spott und Vorwürfen. Woher soll er die Kraft nehmen, ihnen zu begegnen? Wie wird das? Der Vater hätte regungslos beim Haus stehen bleiben können und zugucken, wie der Sohn so kommt. Na, mal sehen, was der jetzt für sich zu sagen hat. Aber nein, es ist, als wenn der Vater die ganze Zeit wartend und leidend nach diesem Sohn Ausschau gehalten hat. Und jetzt, wo er ihn kommen sieht, hält ihn nichts mehr. Er läuft los. Der Vater rennt dem Sohn entgegen und nimmt ihm damit den schwersten Teil des Weges ab. Der Vater nimmt diesem Sohn den schwersten Teil des Weges ab. Er rennt ihm entgegen. In der damaligen Kultur völlig unangemessen. Ein Mann rannte nicht. Denn dafür musste er sein Obergewand leicht heben, Beine zeigen, eine Schande. Aber dieser Vater rennt. Und bevor der Sohn irgendetwas sagen kann, fällt er ihm um den Hals und küsst ihn. Und küsst ihn immer wieder. Offene Arme heißen diesen Sohn willkommen. Vers 20. Voller Mitleid lief er ihm entgegen. Voller Mitleid. Der Vater leidet mit an dem kaputten Leben seines Sohnes. Obwohl es selbst verschuldet ist, leidet der Vater mit und ist bereit, Schande und damit Leid auf sich zu nehmen, um diese Beziehung wiederherzustellen. Jesus ist dieser Vater, der uns entgegenläuft. Er kommt uns entgegen, indem er als Mensch in unsere Welt hineinkommt, indem er zu uns kommt und er leidet am Kreuz, damit wir nach Hause kommen können. Der entgegenkommende Vater. In Jesus kommt uns Gott entgegen, kommt Gott dir und mir entgegen. Szene 5. Der Vater gibt viel mehr als erwartet. Der Vater gibt viel mehr als erwartet. Der Sohn, der schon in den Armen seines Vaters liegt, bekennt ihm seine Schuld. Vater, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Ja, das stimmt. Aber die Konsequenz daraus ist jetzt nicht, dass dieser Sohn zum Tagelöhner wird. Der Vater lässt gar nicht zu, dass er diesen Teil seiner Rede ausspricht. Stattdessen überschüttet ihn der Vater mit Gnade, mit unverdienten Geschenken seiner Güte. Er nimmt ihn als Sohn wieder auf. Vor allen gibt er ihm die Zeichen der Sohnschaft und der Würde. Das beste Gewand, das ist das Gewand des Vaters, das jetzt seine Scham bedeckt. Der Ring gibt ihm Autorität. Die Sandalen drücken seinen Status als Sohn aus. Merkt ihr, wie Gottes Gnade weit mehr ist als Vergebung? Gottes Gnade ist weit mehr als Vergebung. Wenn wir mit unserer Sünde zu Gott kommen, dann vergibt er uns. Dann nimmt er uns die Last der Vergangenheit. Und mehr noch, er gibt uns die Würde, seine Kinder zu sein, in einer Beziehung der Liebe und des Vertrauens mit ihm zu leben, in Freiheit und mit großer Freude. Entspricht das deinem Bild von Christsein? Manchmal denken wir, dass wir alles verloren haben und stellen dann überrascht fest, bei Gott habe ich noch meinen Platz, meine Würde als sein Kind. Der Vater gibt viel mehr als erwartet. Und die sechste Szene, die ich ganz besonders hier liebe, ein großes Freudenfest mit dem ganzen Dorf. Das ist in den Augen des Vaters angemessen, denn er hat seinen Sohn wieder, Vers 24. Denn mein Sohn war tot und nun lebt er wieder. Er war verloren und nun ist er wiedergefunden. Und sie begannen zu feiern. Der jüngere Sohn kam zurück und rechnete damit, als Tagelöhner hart zu arbeiten, sich ein tägliches Brot zu verdienen und dabei immer mit dem Makel des Scheiterns zu leben. Stattdessen wartet auf ihn ein großes Fest. Nicht Vorwürfe, nicht eine Bewährungszeit, in der sich beweisen soll, nicht Wiedergutmachung der Schuld durch harte Arbeit, sondern ein Fest der Gnade. In diese Freude ist der jüngere Sohn eingeladen. Konnte er sich auf diese Freude ganz einlassen? Nach allem, was gewesen war? Er hat sich doch sicher für seine Vergangenheit geschämt. Können wir uns auf diese Freude einlassen? Glauben wir der Vergebung und der Güte Gottes und der Würde und der Liebe, die er uns schenkt? Ich weiß, wie schwer das manchmal fällt. Dann bitte ich Gott um Vergebung und bleibe doch in Selbstvorwürfen und Schuldgefühlen stecken. Wie konnte ich nur so lieblos sein? Warum habe ich nicht anders reagiert? Nach so vielen Jahren bin ich immer noch nicht weiter, kämpfe noch an denselben Stellen. Habe ich nichts dazu gelernt? Und so weiter. Kennt ihr solche Stimmen der Selbstanklage, der Selbstvorwürfe, auch nachdem ihr um Vergebung gebeten habt? Damit stellen wir unsere Schlechtigkeit über Gottes Gnade. Und dann bleibt wenig Raum für Freude. Gottes Gnade ist viel größer, als die meisten von uns begriffen haben. Sie reicht wirklich aus. Wir sind eingeladen in die Freude Gottes, seine Vergebung anzunehmen, unseren Platz als seine geliebten Kinder einzunehmen, zu glauben, dass sich Gott über uns freut, an uns freut. Ein Freudenfest, das ist in Augen des Vaters angemessen. Spürt ihr die Freiheit und die Freude, in der wir als Christen eingeladen sind zu leben? Die offenen Arme des Vaters, auf dich wartet ein Freudenfest. Als der russische Schriftsteller Dostojewski auf seinem Sterbebett lag, versammelte sich die Familie um ihn und er bat seine Frau Lukas 15, dieses Gleichnis vorzulesen, den Kindern vorzulesen. Und dann sagte Dostojewski zu seinen Kindern, vergesst nicht, dass wir euch sehr lieb haben, aber da ist einer, der euch noch mehr liebt. Und wenn es geschehen sollte, dass ihr ein Verbrechen begeht, so verzweifelt nicht, sondern erinnert euch an den, der euch mehr liebt als Vater und Mutter. Und wenn es geschehen sollte, dass ihr ein Verbrechen begeht, so verzweifelt nicht, sondern erinnert euch an den, der euch mehr liebt als Vater und Mutter. Das gilt auch für dich. Gott liebt dich mehr, als es je ein Mensch getan hat oder tun wird. Egal an welchem Punkt du heute in deinem Leben stehst, kannst du zu ihm kommen und es warten offene Arme. Das ist die letzte Wahrheit deines Lebens. Das gilt unabhängig von allem anderen. Du bist eingeladen, nach Hause zu kommen. Wenn du noch nicht an Jesus glaubst, dann möchte ich dir Mut machen zu überlegen, was dich davon abhält, seine Güte und Gnade für dein Leben anzunehmen. Gott wartet auf dich und sehnt sich nach dir. In Jesus kommt dir Gott entgegen. Du bist eingeladen, nach Hause zu kommen. Wenn du Christ bist, aber denkst, dass du zu viel Mist gebaut hast und es für dich keinen Neuanfang mehr gibt, dann lass zu, dass dieses Gleichnis dein Gottesbild korrigiert. Auch auf dich warten offene Arme. Gottes Gnade reicht aus, immer, egal was gewesen ist. Auch wenn du gerade mit manchen schmerzlichen Konsequenzen deiner Schuld leben musst, sie braucht nicht zwischen dir und Gott zu stehen, zwischen dir und seiner ganzen Liebe. Die offenen Arme des Vaters. Auf dich wartet ein Freudenfest. Bevor wir uns jetzt mit dem älteren Sohn in dieser Beispielgeschichte etwas beschäftigen, möchte ich euch einen Moment der Stille geben, wo ihr überlegen könnt, wo ihr Berührungspunkte seht zwischen eurer Biografie und dieser Gleichnisgeschichte vom jüngeren Sohn. Wo siehst du Berührungspunkte zwischen deiner Biografie und dieser Geschichte? Kurzen Moment der Stille. Wir wenden uns dem älteren Sohn zu. Unter der Überschrift „Die werbende Stimme des Vaters, komm herein und freue dich mit mir." Jetzt geht es um den älteren Sohn, der immer beim Vater geblieben ist, sich an die Regeln gehalten hat und doch innerlich so weit weg ist vom Vater. Mit welchem Bild vom Vater lebt dieser ältere Sohn? Was prägt seine Beziehung zu dem Vater? Das wird vor allem deutlich an den Worten, die er voller Zorn seinem Vater entgegenschleudert. Ich lese uns nochmal 29 und 30. Aber er hielt seinem Vater vor: "So viele Jahre diene ich dir jetzt schon und habe mich nie deinen Anordnungen widersetzt. Und doch hast du mir nie auch nur einen Ziegenbock gegeben, sodass ich mit meinen Freunden hätte feiern können." So viele Jahre diene ich dir jetzt schon. Dienst. Dienst für den Vater. Immer gehorsam. Sich nie einer Anordnung widersetzt. Viel gearbeitet für den Vater. Der ältere Sohn lebt bei dem Vater wie ein Knecht, wie ein Tagelöhner und glaubt, dass ihm dafür dann auch Lohn zusteht. Er hat es verdient, dass der Vater ihm doch wenigstens mal einen Ziegenbock zum Feiern gibt. Das wäre sein gutes Recht gewesen nach allem, was er für den Vater getan hat. Arbeit, Leistung, Lohn, das sind seine Kategorien. Und wir merken, wie bei diesem Sohn unter der angepassten und korrekten Oberfläche ganz viel Unzufriedenheit, Bitterkeit und Zorn brodelt. Und ich finde interessant, dass dies gerade angesichts der Feier für den jüngeren Sohn aus ihm herausplatzt. Er fühlt sich im Vergleich zu seinem Bruder ungerecht behandelt, wird zornig, weigert sich ins Haus zu gehen und begegnet seinem Vater vorwurfsvoll. Kennst du das auch? Dass du siehst, wie andere von Gott beschenkt werden und es dir schwerfällt, ihnen Gottes Güte zu gönnen, weil du den Eindruck hast, dass du es viel eher verdient hättest, weil du den Eindruck hast, dass du auf deinem Weg mit Gott gerade ein bisschen zu kurz kommst und diese Güte jetzt viel eher verdient hättest? Vielleicht denkst du, ich bemühe mich doch als guter Christ zu leben. Warum schenkt Gott anderen Gesundheit und mir nicht? Oder nach allem, was ich in diesem Semester in die S&D-Arbeit investiert habe, hätte ich es doch viel eher verdient, meine Prüfung gut zu schaffen. Oder. Was löst die Güte Gottes im Leben anderer bei dir innerlich aus? Der ältere Sohn ist zornig angesichts der großzügigen Güte des Vaters. Dieses Fest hat der jüngere Sohn einfach nicht verdient, Klammer auf, aber ich hätte es verdient, Klammer zu. Der ältere Sohn lebt beim Vater, aber er lebt nicht ein Leben der Freude. Sein Gehorsam erwächst nicht aus einer Liebesbeziehung mit dem Vater. Jetzt ist Gehorsam Gott gegenüber etwas Gutes und Angemessenes. Aber dieses Gleichnis malt uns vor Augen, wie kalt und freudlos ein Glaube wird, der sich von dem her definiert, was wir für Gott tun. So sieht Christsein aus, das sich über Pflichten definiert, über To-Do-Listen, was man als guter Christ so zu tun hat. Und abhakt, es aber eigentlich als Last empfindet. Worüber definiert sich deine Gottesbeziehung? Welchen Platz darin nimmt die Leistung ein, nimmt dein Tun ein? Ein falsches Gottesbild kann dazu führen, dass das Leben bei Gott zur Last wird. So geht es dem älteren Sohn. Um diesen Sohn wirbt nun der Vater. Er verlässt das Fest und geht zum zweiten Mal an diesem Tag einem Sohn entgegen und nimmt dabei wieder einmal Schande auf sich. Denn der ältere Sohn hatte die Pflicht, bei diesem Fest dabei zu sein, und zwar in der Rolle des Gastgebers, der sich besonders um den Ehrengast kümmert. Das war damals in der Kultur so üblich. Kein Wunder, dass der ältere Sohn nicht reingehen will. Das ist das Letzte, was er jetzt gebrauchen kann. Seinen jüngeren Bruder auch noch besonders zu bedienen. Das nicht zu tun, stellt die Autorität des Vaters öffentlich in Frage. Indem er sich weigert, reinzugehen, blamiert dieser ältere Sohn seinen Vater vor der ganzen Dorfgemeinschaft. Und der Vater geht hinaus. Er befiehlt ihm, nicht reinzukommen, obwohl er das hätte tun können. Er reagiert auch nicht mit Zorn auf die harten Vorwürfe seines Sohnes. Er reagiert aber auch nicht darauf, indem er ihm einen Ziegenbock oder gar drei Ziegenböcke zusichert. Wäre doch eine einfache Antwort auf das Problem gewesen. Das tut er nicht. Denn damit hätte er nur die falschen Kategorien von Lohn und Leistung verstärkt. Stattdessen versucht der Vater, seinem Sohn die Augen zu öffnen für die Wirklichkeit eines Lebens beim Vater. Vers 31. Kind. So spricht er ihn an. Kind. Du bist mein Kind, nicht mein Knecht. Du bist immer bei mir. Das ist doch Grund genug zur Freude. Du hast mich. Und alles, was mir gehört, gehört auch dir. Dies ist unser Familienbetrieb. Du bist mein Erbe. Es geht nicht darum, dass du für mich arbeitest, sondern dass wir gemeinsam dieses Leben gestalten. Alles, was mir gehört, gehört auch dir. Der Vater wirbt um den älteren Sohn. Komm herein. Komm tiefer hinein in die Beziehung mit mir. Lass dich lieben. Du kannst dir das Leben nicht verdienen. Mein Leben ist ein Geschenk. Du bist mein Kind, nicht mein Knecht. Wir sind eingeladen, unabhängig von unserer Leistung, aus der Fülle des Vaters zu leben. Das Zentrum unseres Lebens und Glaubens ist nicht, was wir für Jesus tun, sondern was wir von ihm empfangen. Das Zentrum unseres Lebens und unseres Glaubens ist nicht, was wir für Jesus tun, sondern was wir von ihm empfangen. Das hat der ältere Sohn nicht verstanden. Und deswegen kann er sich auch nicht über die Rückkehr seines jüngeren Sohnes, seines jüngeren Bruders freuen. Er kann die Freude des Vaters nicht nachvollziehen, sondern ärgert sich darüber. Und das lässt der Vater nicht einfach stehen. Hier wird deutlich, dass Gottes Liebe uns verändern will. Gott ist kein gemütlicher Opa, der alles in unserem Leben wohlwollend abnickt. Nein, hier fordert der Vater den älteren Sohn heraus, den jüngeren Sohn als seinen Bruder wieder anzunehmen. In Vers 30 spricht der ältere Sohn voller Verachtung von diesem Mensch da, deinen Sohn. Spürt ihr, wie er sich damit von seinem Bruder distanziert? In Vers 32 spricht der Vater von diesem hier, dein Bruder. Diesem hier, dein Bruder. Der Sohn des Vaters ist sein Bruder. Und als solchem wird der ältere Sohn herausgefordert, ihn wieder anzunehmen. Wir haben so viele Geschwister, wie Gott Kinder hat. Wir haben als Christen so viele Geschwister, wie Gott Kinder hat. Und sind herausgefordert, jeden Einzelnen anzunehmen. Und so wirbt der Vater darum, dass der ältere Sohn mit reinkommt und mitfeiert, sich mitfreut an der Heimkehr seines Bruders. Vers 32. Aber jetzt mussten wir doch feiern und uns freuen. Denn dieser hier, dein Bruder, war tot und nun lebt er wieder. Er war verloren und nun ist er wiedergefunden. Mein Sohn ist wieder da. Er war tot und nun lebt er wieder. Auch eine Auferstehung aus den Toten. Da ist eine Freudenfeier das einzig Angemessene. Wie wird der ältere Sohn reagieren? Wir wissen es nicht. Das Ende dieser Gleichnisgeschichte bleibt offen. Wie werden die Zuhörer reagieren? Jesus hat dieses Gleichnis ja als Antwort auf die Vorwürfe der Schriftgelehrten und Pharisäer erzählt, für sie erzählt. Ihr Verhalten entspricht dem des älteren Sohnes in der Geschichte. Wie werden sie reagieren? Werden sie sich zusammen mit Jesus an den Tisch setzen, zusammen mit den Zöllnern und Sündern, alle zusammen an einem Tisch? Das wäre doch die Einladung. Leider nicht. Wenn wir in den Evangelien weiterlesen, wird deutlich, dass sie ihr Gottesbild nicht korrigieren lassen. Die große Güte und Gnade von Jesus bleibt für sie so anstößig, dass sie Jesus ans Kreuz nageln lassen. Wie werden die Zuhörer reagieren? Die Frage stellt sich doch auch uns als Zuhörer von heute. Wie werden wir reagieren? Gott wirbt auch um uns. Komm herein und freue dich mit mir. Freue dich mit an dem, was mir Freude bereitet. Lass dich in meine große Sehnsucht und Liebe nach den Menschen mit hineinnehmen. Wir sind eingeladen, Anteil am Herzen Gottes zu bekommen. Für uns ist die Herausforderung vielleicht nicht primär, unseren Zorn zu überwinden, sondern unsere Gleichgültigkeit gegenüber so vielen Menschen, die Jesus nicht kennen. Ich wünsche euch, dass ihr Uncover nicht einfach als ein weiteres missionarisches Projekt durchführt oder gar als christliche Pflicht, sondern dass ihr damit tiefer hineinwachst in das Herzensanliegen und in die Freude Gottes. In seine tiefe Sehnsucht nach Menschen, die ihn nicht kennen. In seine Freude an jedem, der auch nur einen Schritt auf ihn zugeht. In seine Bereitschaft, Menschen entgegenzugehen, um ihnen den Weg nach Hause zu erleichtern. Gottes Herzschlag ist missionarisch. Und damit will er uns anstecken und damit Freude in unser Leben bringen. Die Freude über sein Wirken im Leben anderer. Das Staunen darüber, dass er Menschen vom Tod zum Leben ruft, dass seine Auferstehungskraft so groß ist und heute noch unter uns wirksam ist. Das mitzuerleben ist eines der größten Freuden überhaupt. Ein Höhepunkt meines Studiums war, als eine Freundin zum Glauben kam. Wir hatten in den ersten Semestern viel über den Glauben geredet. Sie kam manchmal mit zur S&D. Und dann hatte sie plötzlich überhaupt kein Interesse mehr, es spielte keine Rolle mehr in unserem Miteinander. Und dann gingen wir zusammen in ein Auslandssemester nach Frankreich und plötzlich wollte sie überall mitkommen, um Franzosen kennenzulernen. Kam mit in die dortige S&D-Gruppe GBU, kam mit in den Gottesdienst und Gott ist ihr begegnet. Sie kam als Christ zurück. Es war für mich ein ganz großes Geschenk, zuschauen zu dürfen, wie Jesus an ihrem Leben handelt, sie zu sich ruft, das ein ganz klein wenig mit begleiten zu dürfen. Es ist eines der größten Freuden überhaupt, in diese Freude Gottes mit hineingenommen zu werden. Verpasst diese Freude nicht. Eingeladen in die Freude Gottes. Lukas 15 beginnt damit, dass Jesus mit Zöllnern und Sündern ist. Ich möchte diese Bibelarbeit jetzt schließen mit einem anderen Bild von Tischgemeinschaft, auch ein biblisches Bild. Stellt euch folgende Szene vor, eine ganz, ganz, ganz große Festtafel. So groß, dass ihr das andere Ende von dieser Festtafel nicht sehen könnt. So groß ist der Tisch und er ist voller feinem Essen und gutem Wein. Der Gastgeber an diesem Tisch ist Gott selber. Und um diesen Tisch herum sitzen Menschen von allen Enden der Erde, aus allen sozialen Schichten, allen Hautfarben, allen Größen und Formen. Und sie alle feiern fröhlich miteinander, weil sie alle von Gott gefunden worden sind. Dieses Bild der Festtafel wird im Lukas-Evangelium mehrfach als Bild für das Reich Gottes gebraucht, das schon heute angebrochen ist und eines Tages in Erfüllung gehen wird, in seine Vollendung finden wird. Von diesem Fest dürfen wir heute schon einen Vorgeschmack haben. Wir sind eingeladen in die Freude Gottes. Amen.